Zu den Herausforderungen kann man sicherlich sagen, dass der AI Act auch noch Fragen offen lässt. Aber ich glaube, man hat schon dazu beigetragen mit dem AI Act, dass klare Risiken, die wir heute schon sehen und erkennen können, dass die adressiert werden. Das haben wir auch gesehen in Brüssel, weil natürlich gerade die erhöhte Aufmerksamkeit auch dazu führt, dass auch das Ganze politischer wird. Wenn wir KI in Europa nutzen wollen, muss das in Einklang mit unseren Grundwerten sein. Das unterscheidet vielleicht auch den europäischen Ansatz von anderen Weltregionen.
Explained. Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte mal über KI, if we get this wrong, AI could help to build weapons. Das sagte er beim AI Safety Summit im November letzten Jahres. Sehr klare Worte. KI, eine mächtige Technologie, die zur Waffe werden könnte, wenn wir sie falsch einsetzen. Der düstere Ton in dem Statement mag erschrecken, aber ist relativ verständlich. Schließlich ging es bei dem AI Safety Summit in Bletchley Park vor allem um die Risiken von KI. Jetzt sind wir ein paar Monate weiter, aber die Frage bleibt, wie können wir die Risiken von KI eindämmen? Unter anderem durch Regulierung. So hat die EU mit dem AI Act den ersten Rechtsrahmen für KI entwickelt. Darüber haben wir in einer früheren Episode hier bereits gesprochen. Nun wurde das vorgeschlagene Gesetz vor kurzem verabschiedet. Wird der AI Act KI besser machen? Oder droht er, Innovationen eher zu verhindern? Darüber sprechen wir gleich hier im KI-Podcast der Telekom. Vorher, wie immer, die wichtigsten KI-Updates der Woche. Mein Name ist Leonard Dahmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast war Donnerstag, der 18. April 2024.
Südkorea arbeitet an eigener AI-Gesetzgebung als Antwort auf EU-Initiative. Südkorea hat damit begonnen, eine eigene KI-Gesetzgebung zu formulieren. Die Regierung in Seoul betonte die strategische Bedeutung von KI für Wirtschaftssektoren wie Gesundheit oder Automobilindustrie. Politiker des Landes betonten, es sei notwendig, rasch gesetzgeberische Schritte zu unternehmen. Ein Expertengremium diskutiert nun die konkrete Umsetzung eines speziell auf Südkorea zugeschnittenen Regulierungssystems. Angeregt wurde die Entwicklung unter anderem durch den AI Act der EU.
Künstliche Intelligenz wird immer leistungsfähiger, aber auch teurer. Das zeigt der KI-Index der Universität Stanford. Demnach nimmt die Leistungsfähigkeit von KI-Technologien zu, während die Kosten für ihre Entwicklung steigen. So kostete das KI-Modell GPT-4 von OpenAI rund 78 Millionen Dollar, während Googles Gemini sogar 191 Millionen Dollar kostete. Auch die Investitionen in KI-Technologien sind drastisch gestiegen. 2023 lagen sie bei 25,2 Milliarden Dollar.
Der AI Act hat das politische Europa lange in Atem gehalten und wurde nun fast einstimmig verabschiedet. 523 EU-Abgeordnete stimmten für das neue Gesetz, nur 46 waren dagegen. Konkret heißt das, einige Einsatzmöglichkeiten dieser neuen Technologie werden künftig verboten, zum Beispiel biometrische Kategorisierungssysteme, soziale Bewertungen, das sogenannte Social Scoring, oder das Auslesen von Emotionen, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in der Schule. Ich persönlich finde das zum Beispiel ziemlich gut. Bei mir im Studio ist jetzt Valentin Steinhauer aus dem Bereich Public und Regulatory Affairs bei der Deutschen Telekom. Hallo Valentin.
Hallo Leonard.
Valentin, KI ist ja eher so ein Modewort, ja, also mehr Modewort als wirklicher Technologiebegriff. Die eine KI gibt es ja eigentlich gar nicht. Wie hat jetzt die EU-Politik es geschafft, dieses sehr weite und sehr umfangreiche Feld überhaupt regulierbar zu machen?
Generell, wenn man über Regulierung spricht, ist immer sozusagen der Anfangspunkt, erstmal zu verstehen, was regulieren wir überhaupt. Mhm. Klar, auch gerade beim KI-Act war es erstmal wichtig zu verstehen, was ist eigentlich die Definition von KI, eben weil es so ein genereller und breiter Begriff ist. Jetzt hat die Kommission relativ früh angefangen, über KI nachzudenken, zumindest jetzt, wenn man sich mal die politische Diskussion anschaut. Man hat 2018 schon begonnen, eine Expertengruppe zusammenzusetzen, also eine sogenannte High-Level-Expert-Group, wo man Experten aus der Wissenschaft, aus der Industrie, aus der Zivilgesellschaft zusammengebracht hat, um eben über Fragestellungen gegenüber KI zu sprechen. Und damit hat man eben schon erste Erfahrungen auch gesammelt. Das Ganze ist dann über die Jahre, über verschiedene Prozesse in diesen Entwurf für den AI Act gemündet, der dann 2021 rauskam. Aber klar ist auch, dass man 2021, als man den Entwurf auf dem Tisch hatte, natürlich noch viele dieser Entwicklungen gar nicht wirklich voraussehen konnte. ChatGPT, ich glaube, dieser Hype, der ist dann irgendwann Ende 22 ausgebrochen, so richtig. Das hat natürlich dann auch den Prozess massiv beeinflusst. Und das haben wir auch gesehen in Brüssel, weil natürlich dann wieder ganz neue Diskussionen begonnen haben, wo sich sowohl das Europäische Parlament als auch dann die Mitgliedstaaten, die dann zusammen am Verhandlungstisch sitzen, wieder neue Gedanken machen mussten. Wie gehen wir jetzt eigentlich mit dieser neuen Entwicklung um und wie kann man dann auch das Gesetz anpassen, um dem auch Rechnung zu tragen?
Würdest du sagen, das hat auch die Entwicklung des Gesetzes dann beschleunigt, dass eben diese große Aufmerksamkeit auf einmal auf KI lag?
Das kann man so sehen, kann man aber auch genau in die andere Richtung sehen, weil natürlich gerade die erhöhte Aufmerksamkeit auch dazu führt, dass natürlich auch das Ganze politischer wird, dass sich einzelne Parteien auch versuchen, vielleicht politisch nochmal stärker zu positionieren bei gewissen Themen. In der Regel, das ist zwar vielleicht aus einer demokratischen Blickpunkt nicht immer das, was man sich vielleicht wünschen würde, aber wenn Themen nicht zu politisch gespielt würden, dann ist der Prozess häufig zumindest schneller und effizienter, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass er besser ist. Und ich glaube, gerade bei so einem wichtigen Thema wie KI ist es auch wichtig, dass man sich eben die Zeit nimmt, um das ausführlich zu diskutieren von den unterschiedlichen Gesichtspunkten. Deswegen würde ich vielleicht nicht sagen, dass es dazu geführt hat, dass der Prozess schneller war. Aber zumindest war er gründlicher und er hat alle wichtigen Blickpunkte zumindest ja, versucht mit reinzunehmen in den Prozess.
Was sind denn diese wichtigen Blickpunkte? Also wozu soll der AI Act jetzt wirklich dienen und was ist er vielleicht auch nicht?
Genau, also in erster Linie ist der AI Act der Versuch der EU, einen Rechtsrahmen zu setzen, der den Einsatz und die Entwicklung von KI reguliert. Warum wird das gemacht? Weil man möchte, dass in Europa der Einsatz von KI eben in einem sicheren, vertrauenswürdigen und ethischen Rahmen passiert. Wenn wir KI in Europa nutzen wollen, muss das in Einklang mit unseren Grundwerten sein. Das unterscheidet vielleicht auch den europäischen Ansatz von anderen Weltregionen. Das heißt also, in erster Linie ist der AI Act eine Produktregulierung, die versucht, die möglichen Risiken, die durch KI auch entstehen können, versucht zu adressieren und zu minimieren. Das heißt, wir haben auch politisch dann Entscheidungen getroffen in Europa, wo gesagt wird, dass es gewisse Anwendungen gibt, Systeme, die wir nicht wollen. Ja, zum Beispiel, ich glaube, du hattest das eingangs erwähnt, Themen wie Social Scoring, anlasslose Massenüberwachung, die möglicherweise dann über KI umgesetzt werden könnten, ja. Manipulationsthemen, gerade jetzt in einem Jahr wie diesem, mit den vielen Wahlen, die wir haben.
Superwahl, ja.
Genau.
Ja.
Super wichtiges Thema. Das heißt, man hat gesagt von vornherein, es gibt gewisse KI-Systeme, die wollen wir in Europa gar nicht im Einsatz haben, weil das Risiko zu hoch ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch eine Vielzahl, und das ist dann die Großzahl der KI-Anwendungen, die möglicherweise kein Risiko oder nur ein geringes Risiko haben. Und da hat man halt gesagt, okay, da muss man im Einzelfall hinschauen und sich genau anschauen, was sind die Auswirkungen oder die möglichen Auswirkungen einer Anwendung und dann eben entsprechend des Risikogrades regulieren. Hat man damit einen absoluten Schutz? Nein. Ich glaube, das wird man auch nie erreichen können durch Gesetzgebung, dass sozusagen alle möglichen Risiken von vornherein abgedeckt sind. Aber ich glaube, man hat schon in wesentlichen Teilen dazu beigetragen mit dem AI Act, dass eben klare Risiken, die wir heute schon sehen und erkennen können, dass die adressiert werden.
Kannst du uns nochmal erklären, wie diese Eingruppierung in Risikostufen funktioniert? Also welche Stufen gibt es da?
Der AI Act unterscheidet im Grunde genommen zwischen drei beziehungsweise vier Risikokategorien. Auf der obersten Stufe, wenn man so will, man kann sich das auch wie eine Pyramide vorstellen. Und auf der obersten Stufe ist sozusagen das höchste Risiko. Das sind dann die verbotenen Praktiken. Also wirklich genau diese Systeme, über die wir gerade gesprochen haben, wo der Gesetzgeber sagt, das wollen wir nicht, da ist das Risiko uns zu groß. Dann darunter, sozusagen in der Mittelebene dieser Pyramide, kommen die Hochrisikobereiche. Das sind KI-Anwendungen, wo man davon ausgeht, dass der Einsatz ein schon erhebliches Risiko mitbringt, aber nicht so weitgehend, dass man das Ganze verbieten muss. Das ist dann auch die Diskussion, wie weit möchte man regulieren. Man möchte natürlich auch den Einsatz von KI in Bereichen möglich machen, die möglicherweise risikobehaftet sind. Ich gebe mal vielleicht ein, zwei Beispiele. Kritische Infrastruktur, was uns ja auch als Deutsche Telekom betrifft. Da sind jetzt viele Anwendungen, die wir uns vorstellen können in der kritischen oder in der digitalen Infrastruktur in unseren Telekommunikationsnetzen. Die sind nicht unbedingt mit einem Risiko für Leib und Leben von Personen verbunden. Und da hat der Gesetzgeber dann auch gesagt, wie ich finde auch richtigerweise, auch wenn es vielleicht ein Bereich ist, wo ein Risiko entstehen könnte, heißt es nicht, dass automatisch alle Anwendungen, die dort eingesetzt werden, auch als hochriskant gelten und entsprechend reguliert werden. Das heißt, es muss immer auch ein Stück weit eine Einzelfallbetrachtung erfolgen, wo man sich genau anschaut, liegt jetzt hier ein Risiko vor, ja oder nein?
Okay, das heißt also per se sind jetzt, wenn jetzt AI noch weiter in unser Netz einzieht, heißt das nicht, dass unsere netzbasierten KI-Anwendungen sofort als Hochrisikokategorie eingestuft sind.
Genau, das hat sich auch ein Stück weit verschoben im Gesetzesprozess, das muss man auch dazu sagen. Also wenn wir jetzt nochmal den ursprünglichen Vorschlag der Kommission anschauen, dann ging das tatsächlich in so eine Richtung, dass man gesagt hat, man hat eine Liste im AI-Act drin, im Anhang, in dem, wo man sozusagen Hochrisikokategorien von vornherein definiert und sozusagen sagt, alle Anwendungen, die in diese Hochrisikokategorien fallen, sind automatisch Hochrisiko. Das hat sich aber im Gesetzesprozess tatsächlich verändert, in dem Sinne, dass man jetzt in der finalen Fassung sagt, grundsätzlich gibt es diese Annahme, aber es gibt dann auch nochmal einen Prozess, wo man anhand von definierten Kriterien, die im Gesetz stehen, schauen kann, naja, was macht denn eigentlich das System? Wenn ein KI-System zum Beispiel eingesetzt wird, um eine vorbereitende Aufgabe zu machen, wo am Ende aber der Mensch die Entscheidung trifft, dann kann man davon ausgehen, dass selbst wenn es in einem Hochrisikobereich wie in der kritischen Infrastruktur eingesetzt wird, trotzdem durch diese Instanz der menschlichen Kontrolle das Risiko abgesenkt wird. Das heißt, in diesem Fall wäre es zum Beispiel kein Hochrisiko im Sinne des Gesetzes. Und da gibt es eben unterschiedliche Kriterien, zum Beispiel auch die Mustererkennung. Wenn ein KI nur zur Mustererkennung eingesetzt wird, dann aber wiederum ein Mensch am Ende der Kette sozusagen steht und das Ganze dann sozusagen unterstützend nutzt für seine eigene Entscheidungsfindung. Auch das wäre so ein Beispiel, wo man sagen kann, naja, auch wenn es in einem Bereich eingesetzt wird, der möglicherweise mit Risiken verbunden ist, kann es trotzdem hier eine Anwendung sein, die erstmal kein Handlungs- oder Intervenierungsbedarf auf regulatorischer Ebene erfordert.
Du beschäftigst dich ja in deiner Arbeit mit sehr, sehr vielen Gesetzen und tagtäglich und vor allem auch, was das für uns dann als Deutsche Telekom natürlich in der Anwendung bedeutet. Wenn du dir jetzt den KI-Act der EU mal so insgesamt anschaust, wie würdest du ihn einordnen? Was ist da besonders gut gelungen?
Also grundsätzlich glaube ich, dass es erstmal richtig ist, einen Rechtsrahmen für KI zu setzen. Weil ich glaube, es ist richtig zu sagen, wir wollen einen verantwortlichen und vertrauenswürdigen Einsatz und auch die Entwicklung von KI hier in Europa gewährleisten. Natürlich geht es eben sowohl um die Chancen als auch die Risiken von KI. Ich glaube, da muss ein Gesetz eben auch beides berücksichtigen. Und in diesem Ausgleich, oder dieser Spannungsbogen zwischen diesen zwei Perspektiven, der hat ja auch immer mitgeschwungen in dem Gesetzgebungsprozess. Und ich glaube, man hat am Ende es schon geschafft, möglichst einen Ausgleich zu schaffen. Ich meine, da wird man wahrscheinlich erst in einigen Jahren sehen, ob man dann wirklich am Ende die richtige Balance gefunden hat. Aber man hat sich zumindest drum bemüht. Und das sieht man an unterschiedlichen Elementen, eben diesen risikobasierten Ansatz zu sagen, okay, wir regulieren da, wo es wirklich nötig ist, wo wirklich ein Risiko vorliegt. Und versucht eben da entsprechend dann auch bei den meisten Anwendungen, die kein Risiko haben oder überhaupt nicht in diesen Bereich reinkommen, zu sagen, okay, da brauchen wir auch keine besonders strengen Anforderungen, da reicht es vielleicht auch mit Transparenz oder überhaupt gar keine Anforderungen zu setzen. Das heißt, man hat schon versucht abzustufen. Von daher würde ich sagen, ist das erstmal der richtige Angang. Und natürlich muss man auch sagen, dass der AI-Act deswegen wichtig ist, weil er auch einheitliche Regeln schafft und damit Rechtssicherheit für Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch für Unternehmen schafft. Um da einfach ein praktisches Beispiel zu geben, als Deutsche Telekom sind wir natürlich auch ein Unternehmen, was grenzüberschreitend in Europa aktiv ist, in unterschiedlichen Märkten. Und da ist es für uns alleine auch ein Vorteil, dass eine Europäische Union hingeht und einen Gesetzrahmen schafft für 27 Mitgliedstaaten und wir nicht in jedem Land sozusagen uns nach nationalen Anforderungen sozusagen ausrichten müssen und immer wieder neu einstellen müssen. Allein das ist schon ein Mehrwert. Und schafft natürlich neben den Unternehmen auch Rechtssicherheit für die Nutzer am Ende des Tages, dass sie sich verlassen können, dass wenn sie eine KI nutzen oder Entscheidungen vielleicht unterliegen, die möglicherweise mit KI generiert sind, dass das in einem Rahmen passiert, der eben reguliert ist und ein Stück weit eben auch mit den Grundwerten vereinbar ist.
Jetzt hast du gesagt, eben seit 2018 hat das EU-Parlament schon damit sich mit der Gesetzgebung rund um KI beschäftigt. Das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her. Jetzt kam der AI-Act und wurde vor kurzem verabschiedet. jetzt muss er noch umgesetzt werden. Würdest du denn sagen, dass der AI Act, so wie er jetzt da steht, auch wirklich die Weichen stellen kann, weil die KI-Entwicklung ist ja sehr rasant. Ja? Also wir sehen auch neue Modelle, die kommen, ständig ist eine Bewegung in diesem ganzen Umfeld. Ist das jetzt der Gesetzesrahmen, der uns wirklich die nächsten 10 Jahre all die Probleme vielleicht oder Herausforderungen rund um KI wirklich lösen kann?
Also ich glaube, der AI Act ist keine Allzweckwaffe. Also es wird nicht alle Probleme lösen in Europa. Er ist ein Element, was aber sicherlich nicht ausreichen wird. Also gerade was das Thema Wettbewerbsfähigkeit, Innovation in Europa betrifft, ich glaube, da braucht es noch wesentlich mehr und andere Elemente, vielleicht auch nicht politische Elemente. Da ist viel auch abhängig von den wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa. Was auf jeden Fall aus meiner Sicht wichtig ist, dass der AI nicht zum Hemmschuh wird für Innovation in Europa. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Lackmustest, wo man dann schauen muss, auch wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Was aber, sage ich mal, die Zukunftsfähigkeit des AI betrifft, das ist immer ein Stück weit eine Herausforderung für Politiker natürlich auch, ein Gesetz zu entwickeln, gerade bei solchen sich so schnell verändernden Themen wie KI und einerseits auf die Entwicklung während dem Gesetzesprozess einzugehen. Da hatten wir eben schon zu gesprochen mit ChatGPT generativer KI, dann entsprechend das Ganze auch im Gesetz abzubilden. Jetzt ist aber der Gesetzesprozess abgeschlossen, mehr oder weniger. Wir warten jetzt noch auf die formelle Annahme durch die Mitgliedstaaten. Aber inhaltlich wird sich nichts mehr verändern. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was passiert, wenn wir nochmal so einen ChatGPT-Moment in 2-3 Jahren haben? Ist das Ganze dann immer noch zukunftsfähig? Ich glaube, das kann man heutzutage noch nicht wirklich voraussehen. Was aber der AI Act macht oder was im Text angelegt ist, dass er schon so formuliert und so designt ist, dass er zukünftigen Entwicklungen grundsätzlich erstmal Rechnung tragen kann. Wie wird das gemacht? Das wird zum Beispiel dadurch versucht zu machen, dass man eine Definition von KI gewählt hat, die möglichst breit ist, die gewisse Techniken vielleicht exemplarisch nennt, aber sich nicht beschränkt. Das heißt, es ist eine relativ offene Definition, die auch zukünftige Entwicklungen abbilden kann. Man hat auch in dem Text Mechanismen eingebaut, die es ermöglichen, dass eine Europäische Kommission in Zukunft durch technische Gesetzgebung gewisse Sachen anpassen kann an die technischen Entwicklungen. Hier sieht der Gesetzgeber Vorgaben vor für zum Beispiel, im Gesetzestext steht der Begriff General Purpose AI. Das ist im Grunde genommen, sind das diese Foundation-Modelle, die besonders starken, wirkmächtigen Basismodelle. Und da wird nochmal eine Unterscheidung im Gesetz gemacht, eben zwischen normalen Foundation-Modellen, in Anführungszeichen normalen, also sage ich mal etwas kleineren vielleicht von der Rechenleistung und solchen, die wirklich besonders wirkmächtig sind. Und dafür werden Grenzwerte oder Schwellenwerte im AI-Act verankert, die nach heutigem technischen Stand dort reingeschrieben worden sind. Das heißt, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass heute zum Beispiel die größten KI-Modelle wie GPT-3 oder GPT-4 darunter fallen würden. Das kann sich aber natürlich in der Zukunft verändern. Das heißt, hier besteht dann die Möglichkeit, diese Grenzwerte im Gesetz dann auch nachträglich noch anzupassen. Also es gibt diese Mechanismen, die das dann wieder ermöglichen. Generell, das ist aber auch üblich bei Gesetzgebung, gibt es dann natürlich auch noch eine Revision. In dem Fall jetzt nach 4 Jahren wird das gesamte Gesetz dann auch nochmal auf den Prüfstand gestellt und geschaut, ist das Ganze noch aktuell oder müssen wir es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal anpassen.
Als Telekom wollen wir auch dazu beitragen, dass Deutschland zur KI-Chancenrepublik wird und auch da spielt der KI-Rahmen der EU natürlich eine Rolle. Nun wurde das Gesetz ja kürzlich erst verabschiedet. Welche Auswirkungen wird das denn haben? Und auch vielleicht, welche Herausforderungen gibt es noch? Es dauert ja jetzt noch eine ganze Weile, bis das Gesetz vollständig in Kraft tritt.
Vielleicht nochmal erstmal zum Prozess. In der Tat, das Europäische Parlament hat den AI Act in der Zwischenzeit angenommen. Wir warten jetzt noch auf die formelle Annahme der Mitgliedstaaten. Die haben schon mal vor 1-2 Monaten eine Abstimmung gehabt, die auch einstimmig für die Annahme sozusagen erfolgt ist. Das ist jetzt eigentlich eher nur noch eine Formsache, sodass wir aktuell erwarten, dass das Ganze dann Richtung Mai, Juni in Kraft tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU. Dann in der Tat, wie du gesagt hast, gilt das Gesetz nicht unmittelbar, sondern es greifen zunächst Übergangsfristen. Und die sind unterschiedlich je nach Kapitel und je nach Thematik. Grundsätzlich kann man sagen, dass der größte Teil des AI-Acts nach ungefähr 2 Jahren, 24 Monaten in Kraft tritt. Es gibt aber auch einige Bereiche, die eben früher schon dann sozusagen anwendbar sind. Unter anderem nach 6 Monaten gelten schon die Verbote, ja, weil man gesagt hat, natürlich, das ist auch einer der kritischsten Bereiche, da möchte man nicht zu lange warten. Die sind auch am stärksten sanktionsbehaftet. Das heißt, hier sind Sanktionen von bis zu 7% des weltweiten Jahresumsatzes vorgesehen. Das heißt, umso mehr Anreiz für Unternehmen auch sicherzustellen, dass sie hier compliant sind mit den Anforderungen. Nach 12 Monaten kommen dann die Regeln zu generativer KI ins Spiel und dann, wie gesagt, 24 Monate für den größten Teil des Rests. Aber schon heute kann man sagen, dass die Auswirkungen eigentlich heute schon spürbar sind. Wir sehen das bei uns selbst im Unternehmen. Wir haben uns, glaube ich, da relativ frühzeitig mit beschäftigt, weil wir schon seit 2018 Leitlinien haben für den ethischen Einsatz von KI. Wir sind auch jetzt schon im Prozess, uns für die Implementierung oder die Umsetzung des AI-Acts zu beschäftigen und vorzubereiten. Das heißt, wir sehen das überall in der Industrie, dass Unternehmen sich eben jetzt damit schon beschäftigen und darauf einstellen. Zu den Herausforderungen kann man sicherlich sagen, dass der AI-Act in vielerlei Hinsicht auch noch Fragen offen lässt. Und da sehen wir vor allen Dingen Bereiche wie zum Beispiel im Hochrisikobereich, wo es Vorgaben gibt. Und ich hatte eben eingangs gesagt, es gibt dann eben auch die Möglichkeit der Einzelfallbetrachtung. Das heißt, Unternehmen müssen in Zukunft im Grunde genommen hingehen und eine Übersicht machen aller ihrer KI-Anwendungen und jeweils prüfen, ist das eine Anwendung, die in einen Hochrisikobereich fällt, ja oder nein. Und dann trotzdem nochmal eine zusätzliche Bewertung vornehmen, um zu schauen, im Einzelfall liegt hier ein Risiko vor und nicht anhand der Kriterien, die im KI-Act sind. Das heißt, das ist durchaus ein komplexer Prozess. Und so wie er aktuell im Gesetz ausformuliert ist, lässt er eben noch Spielraum für Interpretationen. Und da wünschen wir uns als Industrie, und ich glaube, da sind wir auch nicht alleine, dass das Ganze noch mit Guidelines, und das ist auch im Gesetz so vorgesehen, dass die Kommission eben noch Guidelines und Leitlinien erstellt, um das Ganze mit Leben zu befüllen, um auch in den Unternehmen ein Stück weit eine Orientierung zu geben in der Umsetzung, wie sie das Ganze auszulegen haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da ist natürlich für uns auch wichtig als Industrie, dass wir in diesem Prozess auch weiterhin eingebunden werden, so wie es auch in der Vergangenheit war, dass eben auch Stakeholder konsultiert werden. Und das ist sicherlich einer der großen oder eins der großen Themen für die nächsten Monate, die uns dann auch noch beschäftigen werden.
Also der EU-AI-Act auf jeden Fall ein sehr wichtiger und vielleicht sogar zukunftssicherer Schritt für die Regulierung von KI in Europa. Vielen Dank, Valentin, für das Gespräch.
Danke dir.
Als Tipp der Woche würde ich euch heute empfehlen, schaut mal bei YouTube vorbei und sucht nach Videos mit Audio-Tracks. Das sind solche Videos, wo ihr eine Audio-Übersetzung anwählen könnt. Den Service von YouTube gibt es zwar schon länger, ich habe ihn jetzt erst vor kurzem entdeckt bei einem Content-Creator und war echt begeistert. Denn der Creator hat seine eigene Stimme per KI klonen lassen und dann in perfektem Deutsch statt Englisch aufgenommen. Teilweise auch mit ganz lustigen Versprechern, statt eines Hotdogs lag dann ein Hund auf dem Brot. Das Video habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Eine wirklich spannende Entwicklung, denn sie macht multilinguale Videos sicher bald zur Regel. Andererseits, ich selbst habe Englisch zu Schulzeiten auch durch YouTube verbessert und viel englischsprachigen Content dort konsumiert. Wenn jetzt jeder alles immer in seiner eigenen Sprache rezipieren kann, verlieren wir da nicht auch ein Stück Begeisterung für andere Länder, Sprachen und Kulturen? Das ist eine Frage vielleicht für eine andere Episode von Explained Human Views on AI. Für heute war es das erstmal mit dieser Episode. Wenn ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann freuen wir uns immer darüber. Einfach per Mail ans Postfach podcast@telekom.de. In 2 Wochen sind wir dann wieder für euch da. Bis dahin. Ciao.